heute ist, schick dich, mach dich bereit, deinem Gott zu begegnen. Wir gehen dem Bräutigam entgegen. Und so wie diese Jungfrauen, die haben Öl in ihre Lampe mitgenommen, eingepackt, und sie sind dem Bräutigam entgegengegangen. Die einen haben verpasst und die anderen haben es erwischt. Die kamen, da war die Tür offen noch, und dann wurde die Tür verschlossen. Die zu spät kamen, die bestraften das Leben. Und so war es bei den 5 anderen. Schick dich deinem Gott zu begegnen. Ich möchte dich da zuerst mal ganz herzlich einladen in den nächsten Gottesdiensten. Am Mittwoch wird das Thema sein, vor Gott sind wir alle gleich. Gott macht keine Unterschiede. Weder von der Rasse her, von der Religion her. Weißt du, Gott liebt alle Menschen, die ehrfürchtig zu ihm kommen, die ihn lieben. Weißt du, Gott achtet auf die Menschen, auf den Einzelnen, der den Herrn von ganzem Herzen liebt, sein Wort ernst nimmt und Gutes tut. So, das ist, was der Herr tut. Natürlich, da gibt es noch eine Ausnahme. Bei Gott sind Menschen anderer Art, wenn sie Jesus annehmen. Die haben eine andere Rasse, die haben eine andere, gehören zu einer anderen Blutsgruppe. Sie sind nämlich Jesuaner. Ja, die sind Kinder Gottes, des Allerhöchsten. Ganz herzlich eingeladen zu diesem Thema Mittwoch. Am Freitag wird das Thema sein, mach das Beste aus deiner Krise. Probleme haben wir alle. Da brauchen wir gar keine Probleme. Aber wie nehme ich meine Probleme? Wie mache ich aus meinen Problemen das Optimale? Vergolden. Die Schweiz haben es verstanden. Die Schweizer sind ganz clevere Leute. Wenn du durch die Schweiz fährst, du siehst überall Seilbahnen. Die Berge sind Probleme. Aber sie haben ihre Berge vergoldet. Überall eine Seilbahn. Da steht so ein Kapital draus geschlagen. Schlag aus deinen Problemen Kapital. Auch geistlich. Nütze sie. Dir brauche sie. So, dann... am Samstag wird das Thema sein, dein Glaube bestimmt dein Schicksal. Wir haben diese Tage das Thema gehabt, Kraft kommt von innen. So wie du innen drin glaubst, wie du innen drin eingestellt bist, so wie du innen drin fühlst, ahnst, was weiß ich alles, höre diese Predigten an, die letzten 2 Predigten, Freitag und Samstag. Es geht um das Innenleben. Du löst deine Probleme von innen, nicht von außen. Von außen wird kein Problem gelöst. Im Herzen werden die Probleme gelöst. Im Gedanken, im Glauben. So, hör diese Predigten dir an. Und dann am Freitag mach das Beste aus deiner Krise. Und nächsten Sonntag, dein Glaube bestimmt dein Schicksal. Weißt du, ich bin nicht schicksalsgläubig, aber ich nehme das Wort Schicksal einfach für das Pseudonym, wenn Gott nicht unterschreiben will. Dein Glaube verändert diese Dinge, die du nicht verändern kannst, wo die Menschen aufgeben, unheilbar. Also unser Gott kann heilen, verstehst du? Auch unheilbare Krankheiten, unlösbar. Gott kann lösen. So, ich lade dich herzlich ein, hör dir diese Themen an. Heute bist du bereit, deinem Gott zu begegnen. Dass Gott dich heute berührt. Weißt du, man muss in der richtigen Stellung, in der richtigen Position, in dem richtigen Glauben sein, im richtigen Geist. In der Liebe zu Gott. Schicke dich deinem Gott zu begegnen, heißt es immer wieder in der Bibel. Viele Menschen haben Berührungsängste. Sie wollen ja nicht, dass sie jemand persönlich berührt. Verstehst du, ich kenne solche Leute, gibt es eine ganze Menge, weil sie durch Menschen schon so geschädigt worden sind, so verletzt worden sind, Gemeinde geschädigt, habe ich gestern das Thema gehabt. Verstehst du, sie wollen, bitte lass mich mit der Gemeinde, mit Kirche, mit der Religion, mit deiner süßen Liebe, lass mich in Ruhe, weil so viele Menschen gebrannt sind. Ich verstehe das. Viele haben auch von Gott Angst, weil sie von Gott enttäuscht worden sind, weil Gott vielleicht nicht ihre Gebete so erhört hat, wie sie gerne gehabt hätten. So, ich möchte heute einen Text nehmen aus Apostelgeschichte 5 und Vers 12. Diese folgenden Verse, das ist der Petrus. Weißt du, die ersten Christen haben die Leute auf der Straße geheilt. Aber ich sage dir auch, warum nachher. Weißt du, warum sie auf der Straße geheilt haben? Aber lass mich diese Geschichte hier zuerst mal lesen. Es geschahen aber viele Zeichen und Wunder im Volk durch die Apostelhände, besonders auch durch Petrus. Also, dass man sogar die Kranke auf die Gassen hinaustrug und legten sie auf Betten und Bahren, auf das, wenn Petrus vorbeikäme, sein Schatten etliche überschattete und sie gesund werden. Also der Schatten heilt ebenfalls. Nicht nur, dass man berührt und durchschüttelt, nein, der Schatten des Petrus. So, und es kamen auch herzu viele von den umliegenden Städten gegen Jerusalem und brachten die Kranken und die von unsauberen Geistern ausgepeinigt waren. Sie wurden alle gesund. Der Schatten des Petrus hat sogar die Teufel ausgetrieben, die Dämonen vertrieben. Und ich sag dir, dein Schatten, wenn du voll Heiligen Geistes bist, wenn du in Gott gegründet bist, dein Schatten, deine Aura, deine Ausstrahlung, dein Flair vertreibt Dämonen, heilt die Kranken. löst Probleme. Verstehst du, da kommst du mal hin, da sind sie alle depressiv, niedergeschlagen, da kommst du hin. Oh, Halleluja, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Weißt du, dann plötzlich fliegen die Geister weg, verschwinden, tauchen unter. Wir müssen eines wissen, als ich in Indien war, ich fasse das gar nicht, in Indien werden auf der Straße Zähne gezogen, nicht nur die Schuhe geputzt, verstehst, da wird man frisiert, da wird alles gemacht auf der Straße, die Leute leben auf der Straße, schlafen auf der Straße, pinkeln auf der Straße und kacken auf der Straße, alles passiert auf der Straße, nur nebenbei, zu eurer Information. So, alles passiert dort in der Straße, die arbeiten und die liegen und die kämpfen um ihr Platz, verstehst du, da schläft einer immer von der Familie, dass der Platz, ja, behalten wird und vererben sogar die Plätze weiter, habe ich sogar gehört, dass sie also diesen Platz fest einnehmen, fest organisiert. Und auf der Straße passiert alles im Orient. Deshalb verstehe ich, dass sie auf die Straße trugen. Aber ich frage mich, warum haben sie auf der Straße die Kranken und die Besessenen und die alle auf die Straße gebracht? Das hat eine Botschaft in sich und ich möchte an dieser Botschaft ein bisschen arbeiten. Denn wer auf der Straße lebt, der lebt öffentlich. Da bist nicht so wie hier in geschützten vier Wänden, da wir sind unter uns. Nein, auf der Straße sind wir unter den anderen. Auf der Straße kann jeder zugucken. Guck mal, das ist ein Aussätziger, das ist ein Lahmer, das ist ein Blinder, da hinten, das ist ein Tauber. Verstehst du? Und der ist ein Besessener, der zittert die ganze Zeit und fuchtelt und macht. Weißt du, auf der Straße siehst du, wer das ist. Und jetzt kommt Petrus vorbei und nicht, dass er jedem die Hände aufgelegt hat. Weißt du, da war richtig Amerikaner hier. Geht vorbei, im Namen des Herrn sei gesund. Verstehst du? Und so geht er durch die Reihe. Von wegen sich da rumplagen, die Hände auflegen, jemanden durchschütteln. Nirgendwo steht es drin, dass man das unbedingt machen muss. Nach deinem Glauben wird es geschehen. Und die Leute hatten so viel Glauben, dass die Wunder auf der Straße passieren. Nicht irgendwo im versteckten Winkelchen, irgendwo in der Kammer. Weißt du, wir glauben immer, Gott wirkt in der Kammer. Aber heute möchte ich genau das Gegenteil sagen und behaupten, Gott wirkt auf der Straße. Wir sollen Mut haben und kühn sein und einfach auf die Straße rausgehen und nicht nur im Kämmerlein, im Privaten. Für die Apostel war der Glaube keine Privatsache mehr. Da soll jeder wissen, unser Heiland ist stark. Er ist auferstanden und Jesus lebt. Und sie haben Jesus auf die Straße getragen. Ja, in Erweckungszeiten geschehen ungewöhnliche Dinge. Wenn Gott wirkt, da passiert Ungewöhnliches. Da weht der Heilige Geist, da sind Zeichen, da sind Wunder, da sind Offenbarungen, da sind Gesichter, da sind Visionen, da sind dynamische Predigten, da passieren Bekehrungen auf der Straße. Ich weiß noch, in der Jesus-People-Bewegung, wir haben uns auf der Straße niedergekniet, Leute haben Jesus angenommen, die Leute kamen zusammen, was macht die da? Und der weint und bekennt seine Sünden, nimmt Jesus an, auf der Straße. Verstehst du? Ich finde, Gott will auf der Straße genauso wirken wie in der Gemeinde, in der Kirche. Und wir sollen Gott nicht nur einkasteln, einsperren irgendwo in der Schachtel und im Käfig. In der Kirche ist der liebe Gott zu Hause. Nein, Gott will auf der Straße zu Hause sein. Glaubst du das? Auf der Straße, da wo die Menschen leiden, wo die Menschen kämpfen, wo die Menschen Probleme haben, wo die Menschen am Boden liegen. Und sie haben die Kranken hingelegt am Boden, auf den Bahren und Betten und was auch immer ist. Und Petrus ging vorbei und sie wurden geheilt. In Erweckungszeiten passieren gewaltige Dinge. Da sagst du, ja, das steht nicht in der Bibel. Ich sage dir, wenn der Heilige Geist wirkt, da passiert so vieles, was nicht in der Bibel drin steht. Da passiert so viel. Da fallen die Leute um. Da bleiben die Leute steif. Ich habe erlebt, wie Leute steif geworden sind unter der Salbung Gottes. Verstehst du, bis da wieder gelöst worden sind. Da waren sie so verkrampft, so ängstlich, so eingeschüchtert. Weißt du, der Heilige Geist bewirkt Wunder. Er bringt öffentliche Zeichen. Da merkst du sofort, bei dem stimmt was nicht. Verstehst du, wenn der steif wird. Ich wünsche, oder denke an die Apostelgeschichte, da sind sogar Leute tot umgefallen. Ananias, hast du wirklich so teuer verkauft? Weißt du, in Erweckungszeiten, wenn der Heilige Geist wirkt, und deshalb, ich sage dir, mach dich bereit auf eine Begegnung Gottes. Wenn Gott einmal durchmarschiert durch Deutschland, es wird vielleicht kurz sein, es wird nicht lang sein, aber in kurzer Zeit wird so viel passieren, dass dir die Ohren wackeln. Ja, dann sagst du, das gibt's nicht. In biblischen Tagen, als der Heilige Geist wirkte, plötzlich, du Schalk, verstehst du, geht auf den Simon den Zauberer und putzt den runter vor aller Welt, verstehst du, der das ganze samaritische Volk verzaubert hat, du Schalk. Weißt du, da geht es nicht mehr so fein, oh, taste meine Gesalbten an, verstehst du, der hat sich als Gesalbter ausgespielt, als voll Heiligen Geistes oder die Kraft Gottes, du Schalk. Mensch, es fehlt nur noch, dass Petrus ihn angespuckt hätte, aber das traue ich dem zu sogar. verstehst, dass du dort hingegangen bist. Wo der Heilige Geist ist, plötzlich ist vieles, was nicht normal ist, ist plötzlich normal. Wenn die Gegenwart Gottes da ist, da passieren Dinge positiv und negativ. Da ist ein Geschrei, denn die Dämonen fuhren mit einem großen Geschrei aus. Denk nicht, dass der Teufel so ausfährt. Nein, da war ein großes Tamtam, ein großes Theater bei Jesus. Und Jesus kommt nur vom Berg runter, hat seine Andacht, seine Begegnung mit dem Vater gehabt, eine Verklärungsstunde, kommt runter und unten schon am halben Weg schreien die Dämonen. Jesus, du Sohn Davids, warum bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Mach dich bereit auf Gottes Gegenwart. Wenn Gott arbeitet, ist nichts mehr das Gleiche, wird sich so vieles verändern, auch im Positiven. Schau, Gott hat in der Urgemeinde gewirkt. Die haben alle zusammengehalten. Sie waren ein Herz und eine Seele. Auch das ist das Wirken Gottes. Dass sie alles verkauft haben und dergleichen, alles zusammengetragen haben, zu den Apostelfüßen gelegt haben. Und ich sage dir das Geheimnis, warum sie auf der Straße hatten. Sie hatten kein Häuschen mehr, nicht einmal eine Garage. Die haben alles verkauft, was sie hatten. Und deshalb, sie mussten auf der Straße sich versammeln. Oder im Tempel. Weil die alles verkauft hatten und der Gemeinde übergeben haben. Und jetzt, wo versammeln wir uns? Und das ist der Platz, der Ort, die Straße. Die Straße. Wenn Erweckung passiert, wenn Gott wirkt, da ist Freiheit im Geist, da ist Geben und Opfern ganz normal. Da steht nicht nur, ja, jetzt nimmt ihr dreimal Kollekte im Gottesdienst auf. Weißt du, ich kann mir vorstellen, ich habe Gottesdienste erlebt, wo der Heilige Geist gewirkt hat, dass man ein paar Mal im Kreis gegangen ist und immer wieder der Herr zeigt, da ist noch jemand, der was geben sollte. Nicht, dass man das Geld gebraucht hätte, nein, aber die Leute sollen befreit werden von Mammon, vom Götzen Mammon. Sie sollen frei werden und Gott geben. Dass Gott will radikal alles haben und Gott zeigt, Gott wirkt. Ich weiß es, wir haben Gottesdienst erlebt, da war eine Prophetie, da steht es beim Opfer aufnehmen. Plötzlich fängt jemand an zu weissagen. Geschwister, und der Heilige Geist war mächtig am Ort und am Platz. So, und dann sagt der Heilige Geist, das hat nicht der Pastor gemacht. Das hat jemand aus der Gemeinde geweissagt. Und hier ist noch jemand, der hat nicht alles gegeben, was er geben sollte. Ich habe euch eine Last aufs Herz gelegt, tragt das Reich Gottes, unterstützt das Reich Gottes. Und da ist noch einer, der es nicht gegeben hat. Und der hat sich dreimal noch überlegt, soll ich geben oder soll ich nicht geben. Verstehst du? Und wirklich ganz konkret, auch im Geben brauchst du den Heiligen Geist und Erweckung und musst innerlich vorbereitet werden, dass du das richtige Opfer dem Herrn bringst und nicht nur Zehnerle. Nur nebenbei. Da ist das Beten ganz normal. Da ist das Dienen ganz normal. Da ist das Wirken des Heiligen Geistes in die Gaben ganz normal. Plötzlich bekommt jemand ein Wort der Erkenntnis, ein Wort der Inspiration, wo Erweckung ist. Und ich sage noch etwas, da wird mit der Sünde aufgeräumt. Mach dich bereit, wenn Gott wirkt, da werden Sünden offenbart. Ich werde nie vergessen, in einem unserer Gottesdienste in Stuttgart, wir hatten einen südafrikanischen Pastor, der kam aus einer Erweckungszeit und weißt du, Leute, die aus Erweckungszeiten kommen, die bringen Erweckung. Und der war in einem Gottesdienst und sein Gottesdienst, nur damit ihr wisst, wie sein Gottesdienst war, da hat etwa 800 Leute im Gottesdienst gehabt und der Heilige Geist war so mächtig, da lagen sie alle auf dem Boden, 800 Leute. Dann guckt jemand zum Fenster raus, rein und sagt, du, der hat alle erschossen. Und gleich die Polizei geholt und der Polizist kam und der Pastor berührt den Polizist, guten Tag, will guten Tag sagen und er fällt um. Und der andere sagt, bitte rühren Sie mich nicht an. Weißt du, wenn der Heilige Geist wirkt, da liegen die Leute auf dem Boden. Die Herrlichkeit Gottes war da. Und dieser Pastor war in meiner Gemeinde in Stuttgart und dann kommt jemand und sagt, ich habe Rückenschmerzen, bet für meine Rückenschmerzen. Dann sagt er, du lügst. Du hast nicht Rückenschmerzen, deine Probleme sind das und das und das und das und das. Und wurde aufgezählt, was seine Probleme sind. Und er ist blass geworden. Und dann fragt er, wo ist deine Frau? Verstehst du, dann musste seine Frau holen und sagen und so weiter. Dann hat er alles aufgezählt, was in dieser Familie passiert ist, warum er Rückenprobleme hat. Und dann sollte die Frau für den Mann beten sogar und ihn unterstützen. Deshalb war er, konnte die Last der Familie nicht mehr tragen. Nicht nur Rückenschmerzen. Die meisten wundern sich, wo kommen die Rückenschmerzen? Die kommen nur, weil du Probleme hast und die nicht mehr tragen kannst und das dich niederdrückt. Erweckungszeiten. Ich finde es toll. Erweckungszeiten, wo Erweckung ist, da werden Menschen geheilt, da werden Menschen gesegnet, da geschieht Ungewöhnliches, da machen die Leute ungewöhnliche Erfahrungen mit Gott, mit dem Heiligen Geist. Das passt in keine Schablone. Da werden Dinge offenbart, plötzlich bringen Leute Sachen zurück. Du glaubst gar nicht, was, wenn Erweckung wirkt, da kommen Leute und sagen, ich möchte von dem los, das ist zu heiß. das ist gestohlen, irgendwo mitgenommen worden. Und ich möchte davon gelöst werden. Pastor, mach mit dem Zeug, was du willst. Ich habe sowas schon erlebt. Wenn der Heilige Geist wirkt, Leute bringen Sachen zurück, die mir gar nicht gehören, die ihnen auch nicht gehören, sondern die sie irgendwo mitlaufen ließen. Ja, der Heilige Geist beginnt zu wirken und zu arbeiten. Da begegnen Menschen dem lebendigen Gott und machen Gnadenerlebnisse. Da weinen sie. Ich denke nur an ein Mädchen, kam in einem unserer Gottesdienste, schön angemalt, und dann hat sie so geplärrt und so geheult und so eine Buße bekommen. Die ist schwarz, blau und lila gewesen, weil das lief alles schon runter. Wir mussten sogar sie nachher abwaschen. Weißt du, sowas passiert in Gottesdiensten. Da ist nicht mehr die feine Dame. Aus der feinen Dame ist nichts mehr gewesen. Das war ein zerbrochener Mensch, aber diese Frau ist geheilt worden. Weißt du, Gott heilt Menschen auf ungewöhnliche Art und Weise und blamiert öffentlich. Verstehst du, diese Frau, die dreht sich um, die hat das Gesicht gehalten und ist rausgegangen zum Abwaschen. Ja, aber die wurde gesund an der Seele. Und das ist das Wichtigste, nicht nur am Körper und nicht nur am Äußeren. Zuerst muss der ganze Putz runter, wo sich manche Leute so aufgeputzt und aufgebauscht und aufpoliert haben. Mach dich bereit, einem Gott zu begegnen. Du, da kann es sein, da kannst du nicht mehr leise auf deinem Stuhl andächtig sitzen und das Säumchen drehen. Du, da bist du, hast du Schlaflosigkeit, kannst nicht mehr schlafen, kein Auge mehr zudrücken, wenn Gott redet, wenn Gott wirkt. Weißt du, wenn seine Liebe dich überflutet, du, dann schnappst du nach Luft. Du weißt gar nicht, wie es dir passiert. Wir haben ja gesungen, Augen und Ohren sollen geöffnet sein und dann soll Lamm und Löwe zusammenspielen. Menschen bekommen plötzlich ein positives Menschenbild, positives Gottesbild, positives Gemeindebild. Weißt du, plötzlich, alles will ich Jesus weihen, alles will ich ihm zur Verfügung stellen. Da wird nicht mehr auf das Äußere geschaut, sondern auf das Innere. Da wird nicht gefragt, wie viel Geld er hat oder was für einen Beruf er hat oder wo kommt er her, was ist seine Geschichte. Wichtig ist, wie stehst du zum Herrn? Wie stehst du zum Herrn? Weißt du, da tut man alles aus Liebe und Begeisterung. Oh, da brennt das Feuer. Und ich bete dafür, dass Gott uns Erweckung schenkt, dass Gott sowas in Deutschland bewegt. Ich habe mehrere Erweckungen erlebt und war in manchen Gemeinden, wo Erweckungen waren. Auch in Ostblock, sehr stark im Ostblock, in der Untergrundkirche. Verstehst du, wo die Leute verfolgt wurden? Da habe ich Erweckung gesehen. Weißt du, Leute, die nicht wussten, ob sie noch frei nach Hause kommen, ob sie nicht im Knast hineingeraten, verstehst du, oder verhaftet werden unterwegs. Aber die haben den Herrn geliebt und die haben gebetet wie die Weltmeister. Und die haben dem Herrn gedient. Ihr Herz war auf dem richtigen Fleck. Wenn Erweckung da ist, dann nimmt Jesus und der Heilige Geist einen zentralen Platz in unserem Leben ein. Da fangen Menschen sich zu lieben, sich zu versöhnen. Die fallen einander um den Hals und küssen einander und sagen, Bruder, Schwester, wie konnte ich so hässlich sein zu dir? Wie konnte ich so hart zu dir sein? Wie konnte ich so stur sein? Der Herr hat mir eine Liebe für dich geschenkt. Verstehst du? Und plötzlich wird Liebe verschenkt vom lieben Gott. Der Heilige Geist wird ausgegossen und dann ist plötzlich Liebe da. Da ist kein Neid mehr, kein Eifersucht, kein Egoismus mehr da. Weißt du, plötzlich geht den Leuten ein Licht auf. Mensch, und wir konnten da nebeneinander sitzen und nebeneinander und so weiter. Und wir wussten gar nicht voneinander, wer was ist und was macht. Und hier Apostelgeschichte 5, Vers 15 nochmal. Selbst die Kranken trug man auf die Straße hinaus, damit Petrus vorbeikam. Wenigstens, dass sein Schatten auf ihnen fiele. Weißt du, die wollten gar nichts Großes, nur den Schatten. Nur den Schatten. Das ist Erweckung. Man sehnt sich, dass wenigstens der Schatten vom Apostel Petrus fällt. Das ist apostolischer Zustand. Apostolische Gemeinde. Jesus offenbart sich auf der Straße. Christen erleben die Wunder auf der Straße dann plötzlich. Weißt du, gehst du auf der Straße und weißt, oder denkst du, guck mal, die schleppt so und die macht so und die geht so puckelig, darf ich für sie beten? Verstehst du? Und plötzlich passiert ein Wunder. Da musst du gar nicht groß eine Versammlung anberaumen. Und da müssen nicht gleich 1000 Leute da sein. Nein, da fragst du, darf ich für sie beten? Geschwister, Wunder passieren, wenn wir für die Leute beten und unser Schatten geben den Leuten. Uns, ja, die Gegenwart Gottes vermitteln diesen Menschen. Jesus wirkt auf der Straße. Und das war so natürlich. Obwohl das jetzt, wir denken, das ist übernatürlich. Nein, das war gar nicht übernatürlich. Diese Dinge passieren, wenn wir ehrlich sind. Wenn wir ehrlich sind, Gott lieben, bereit sind, neue Wege zu gehen, auf die Menschen zugehen, nicht Angst vor den Menschen haben. Weißt du, viele Leute haben Angst vor den Menschen. Und was ist, wenn er mich zurückweist? Oder wenn er mich ablehnt? Von wegen. Frag, darf ich für sie beten? Geh mal auf die Menschen zu und du musst sie nicht heilen. Weißt du, du betest und für die Ergebnisse, für die Resultate bist du nicht zuständig. Das ist der liebe Gott. Du tust nur deine Arbeit und unsere Arbeit ist, betet füreinander, teilt die Last, tragt die Last und so weiter. Das ist ein Beispiel, was wir in der Urgemeinde hier haben. Gott wirkte im Verborgenen, in der Kämmerlein, aber auch Gott wirkte öffentlich auf der Straße. Da, wo das Leben sich abspielte, wo jeder es mitsehen konnte, erleben konnte. Und ich finde es ganz toll. Aber warum konnten die Aposteln das? Vielleicht fragst du dich, und warum können wir es nicht? Warum passiert bei uns nicht all das, was die Apostel dort konnten? Die Apostel haben durchgehalten. Die Apostel haben 10 Tage lang gebetet. Verstehst du? 10 Tage haben sie zuerst mal wahrscheinlich vielleicht schmutzige Wäsche gewaschen. Vielleicht 10 Tage lang sich einander Vorwürfe gemacht, bis sie nichts mehr wussten. Und dann, als nachdem sie innerlich gereinigt waren, einander vergeben haben, einander verstanden haben, du, ich habe auch den Herrn verleugnet. Und ich war auch nicht besser als Petrus oder der Judas, verstehst du? Weißt du, alle würden den Dreck auf Judas werfen. Du, Lump, verstehst du, was hast du mit unserem Heiland gemacht? Aber die haben allen vergeben. Auch wenn der nicht da war und schon am Baum irgendwo hing. Weißt du, es war nicht wichtig, aber sie haben einander vergeben und einander getragen. Und aus dieser Situation konnte die Kraft Gottes sich offenbaren. Gott wirkt, wenn wir bereit sind zu vergeben. Du glaubst gar nicht, was für Wunder passieren, wenn Vergebung stattfindet. Wenn Vergebung stattfindet, fang an zu vergeben und du hast Erweckung. Und du hast Erweckung in deiner Umgebung. Nämlich, wenn du wach wirst, Erweckung ist, und ich habe gestern dieser Tage gesagt, auch Erweckung ist nicht, lieber Gott, erwecke Deutschland. Verstehst du? Die Leute sind verrückt. Die wollen, dass die Leute zu uns kommen. Nein, du sollst zu den Leuten hingehen. Das ist Erweckung. Verstehst du? Dass sie unsere Religion annehmen, unser Gebetsbuch annehmen, dass sie Pfingstler werden oder was weiß ich. Nein, Erweckung ist, dass du nicht mehr schlafen kannst, weil das so dich so drückt, die Last dieser Welt. Dass du sagst, ich muss zu ihm hingehen, ich muss ihm guten Tag sagen. Ich muss mit ihm mal sprechen. Ich muss ihn mal ansprechen auf das und das und das, was mich bewegt, was Gott mir auf mein Herz gelegt hat. Das ist Erweckung. Du kannst nicht mehr schlafen. Nicht die anderen. Lass die anderen laufen. Die anderen dürfen dich nicht interessieren. Du bist der Mann und die Frau. Sei bereit für die Erweckung, dass Gott in dir wirkt. Aber zuerst musst du deine eigene Krise überstehen. Du musst deine Probleme bewältigen. Zuerst einmal musst du vor Gott ins Reine kommen, einen reinen Tisch machen. Zuerst musst du befreit werden von dem Pessimismus, von dem negativen Denken, von den ganzen Vorurteilen, von der ganzen Kritiksucht, von der ganzen Schwätzerei. Verstehst? Da musst du erst das Wunder an dir passieren, dass du sagst, oh Gott, verbrenn meine Zunge. Die hat so viel Unheil angerichtet. Die gleiche Zunge, die Unheil angerichtet hat, kann sogar Heil anrichten und sollte Heil anrichten. So? Sie sind anders geworden, diese Apostel, in diesen 10 Tagen. Und dann konnte der Heilige Geist fallen. Mach dich bereit, damit der Heilige Geist auf dein Leben fallen kann, dich berühren kann, dich erfüllen kann. Apostolische Zeit ist dort, wo der Geist Gottes wirkt, wo es keine Generationsprobleme mehr gibt. Ich habe Gottesdienst erlebt, dass sogar Kinder weissagen, Kinder Gott dienen. Das sind Erweckung. Weißt du, wenn der Heilige Geist wirkt, dann wird nicht mehr gefragt, jung oder alt. Das, sowas gibt es nicht mehr. Da sind wir alle gleich vor Gott. Vor Gott sind wir dann alle gleich. Und ich weiß noch heute in einer Gemeinde, als der Heilige Geist wirkt, ein 10-jähriger Junge steht auf und sagt, Geschwister, tut mir leid, aber der Heilige Geist ist hier und ich spüre, der Heilige Geist zeigt mir ein Bild und das Bild wurde gezeigt. Und er erklärt der Junge, so wie er als Kind, als 10-jähriger beschreiben kann, ich sehe einen Wagen, da ziehen die Pferde den Wagen in diese Richtung und auf der anderen Seite vom Wagen sind auch Pferde gespannt und die ziehen den Wagen auf diese Seite. Und ihr wundert, wenn ihr nicht vorwärts kommt, weil in der Richtung wird gezogen und in jener Richtung. Weißt du, so ein plastisches Bild. Und weißt du, was passiert ist? Nach der Botschaft von diesem Jungen sind alle auf die Knie gegangen und gesagt, Geschwister, lass uns beten. Unter uns ist so viel Spannung. Gott kann uns nicht segnen, weil da so viel Spannung da ist. Und erst als die Spannung behoben wurde, ich sag euch, in dieser Gemeinde gab es Erweckung, gab es geistliche Aufbrüche. Und ich musste fast von Heilbronn jeden Monat einmal runterfahren und mal bei den Leuten predigen in Donauwörth. Verstehst du? Und einfach, da war Erweckung. Die Leute wollten mehr von Gott und Gott hat Menschen zur Gemeinde hinzugetan. Aber die Spannung musste zuerst mal aufgehoben werden. Und das hat ein kleiner Junge bewirkt, der von Tut und Blasen keine Ahnung hat, der nicht im Gemeindevorstand war, der alles gar nicht wusste. Weißt du, wenn Gott wirkt, passieren Zeichen und Wunder, ihr Lieben, Zeichen und Wunder. Da werden Rassenunterschiede beseitigt, Standesunterschiede beseitigt, Sprachunterschiede überwunden. Da ist vollkommen egal, Deutsch, Spanisch oder Griechisch oder Lateinisch oder Hebräisch. Wir verstehen uns plötzlich. Weißt du, plötzlich verstehst du am Leuchten im Gesicht, an der Liebe und so weiter. Du verstehst plötzlich, Gott wirkt, wo einer den anderen trägt, wo einer für den anderen da ist. Gott wirkt, wo man sich nichts mehr einbildet. Ich bin besser. Ich bin edler. Ich bin viel weiter. Verstehst du? Und ich muss dir ehrlich sagen, ich kenne den Herrn Jesus schon ein paar Jahrzehnte und ich muss sagen, ich bin immer noch am Anfang. Ich bin immer noch auf der Suche. Ich frage immer, Herr, was ist? Jeden Morgen, wenn ich aufwache, Herr, ich brauche dich. Ja, ich brauche dich. Ich muss dich haben. Ohne dich bin ich verloren. Weißt du, wenn der Heilige Geist wirkt, mach dich bereit für das Wirken des Heiligen Geistes. Bitte nicht, Heiliger Geist, wirk. Wenn der dich schon mal am Schopf packt, dann schüttelt er dir ganz schön durch manchmal. Pass auf. Weißt du, dann merkst du plötzlich, ich kann nicht, weißt, bei mir ist es genauso wie bei dem. Da steht genau, ich stehe mit dem auf der gleichen Ebene, mit dem jungen Baby, jungen Christus, weißt du, es spielt bei Gott gar nichts, wie lange du Jesus nachfolgst. Wenn du 3 Tage Jesus nachfolgst, ist genauso viel, als wenn du 30 Jahre nachfolgst. Verstehst du das? Du folgst jetzt Jesus nach, bist in seiner Nachfolge, bist sein Kind, bist sein Eigentum und jetzt macht der Herr alles andere weiter. Und das ist Erweckung. Und mancher, der 3 Tage gläubig ist, der kann weiter sein, als mancher, der 30 und 40 Jahre mit Christus unterwegs ist. Der nichts gelernt hat, der nur andere kritisiert hat, andere begutachtet hat, so als Pharisäer und Gott gedankt hat, dass er nicht so ist wie die anderen. So, wenn Gott wirkt, dann hörst du auf, die anderen zu bevormunden, anderen Vorschriften zu machen. Das musst du so machen, das musst du so machen. Da hörst du auf. Da gehst du auf den anderen ein. Und wenn Gott wirkt, da geht es nur noch um eins, um Jesus und Jesus und Jesus und Jesus und Jesus allein. Halleluja. Da geht es nur um Jesus. Das ist die apostolische Zeit. Das ist der apostolische Zustand. Die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Sie hatten sich herzlich lieb. Einer hat den anderen getragen, der eine hat den anderen verstanden. Die haben sie nicht gedrängelt, wer darf heute predigen. Petrus und die 11 traten auf. Petrus, mach du. Weißt du, du hast immer deinen Mund offen gehabt, verstehst du, jetzt kannst du auch deinen Mund wieder aufmachen und predige du mal. Verstehst du, die haben sich alle zurückgezogen, die haben den Petrus vorgeschoben, der am wenigsten verdient hätte. Weißt du, der Johannes wäre eigentlich derjenige gewesen, der hätte dort predigen sollen. Aber der Johannes hat gesagt, Petrus, mach du das. Auch hier, als sie den Kranken geheilt haben, Petrus hat den Kranken dort diesen Lahmen an der Tür geheilt. Der Johannes hat ihn nicht geheilt. Der Johannes ist nur dabei, Petrus, mach du das. Weißt du, dann war es unwichtig, wer was tut. Wichtig ist das, was getan wird. Wichtig ist, durch Gott was passiert. Durch Jesus, durch den Heiligen Geist. So, wenn der Heilige Geist wirkt, wenn Erweckung ist, und ich sage, mach dich bereit. Mach dich bereit auf das Wirken Gottes. Es kann sein, dass du dann nicht mehr aushalten wirst, Gemeinden wie diese. Verstehst du, wenn der Geist wirkt, der sagt, ich muss weg. Hier ist zu heiß. Hier brennt's. Verstehst du, hier brennt's. Aber da nimmt einer auf den anderen Rücksicht an, wenn das Feuer Gottes brennt, wenn Gott wirkt. Da denkt niemand mehr schlecht übereinander, auch wenn er schlecht ist. Und wir sind alle schlecht miteinander. Lasst uns ganz ehrlich sein, jeder ist von uns dreckig und schlecht und ein Lump. Jeder von uns. Wir sind Menschen. Und bei uns menschelt es. Bei allen miteinander. So, dann, du weißt es also bei mir, ich bin auch nicht besser wie der. Jedes Mal, wenn ich mit Leuten bete und sage, jetzt, Vater, in Jesu Namen, lass jetzt ein Zeichen geschehen, heile ihn oder sie. Und dann sagt plötzlich der Herr zu dir, und Johannes, wie sieht es bei dir aus? Bist du schon da geheilt? Hast du schon da die Lösung? Hast du schon die Antwort? Und dann sage ich, lieber Gott, mach dein Wille geschehe. Dann nehme ich schon eine Stufe runter. Gott wirkt, wo einer den anderen ehrt. Gott wirkt, wo einer dem anderen dient. Gott wirkt, wo einer dem anderen vertraut. Verstehst du? Da ist der Herr da. Apostolische Wunder geschehen. Plötzlich wird aus wenig viel gemacht. Aber wir müssen da zusammenraufen. Den gleichen Geist haben, die gleiche Kraft haben, die gleiche Liebe haben, das gleiche Ziel verfolgen. Bist du bereit? Bist du bereit? Weißt du, sie haben Jesus alles gegeben. Ich stelle mir das wirklich plastisch vor, wie es war. Da verkaufen sie da ihre Grundstücke, ihre Garagen, ihre Schrebergärten und was weiß ich was, verkaufen sie und bringen das Geld der Gemeinde und sagen, mach Petrus mit dem, was du willst. Und wir wollen für Jesus leben und wir wollen, dass das Reich Gottes geht. Und sie gaben weiter an die Apostel und die Apostel sagten, Jesus, was sollen wir jetzt machen mit diesem Geld? Und dann hat Gott schon gezeigt, was sie machen sollen. Suppenküche und dergleichen. Sie haben gedient, so gut sie konnten. Und der Schatten von Petrus, das ist das apostolische Leben. Geschwister, Gott wirkt uns, wenn wir anfangen, apostolisch zu leben. zu wissen, Gott hat mich lieb, ich bin ein Kind Gottes, von innen heraus die Kraft freisetzen nach außen und dann so leben, wie Jesus gelebt hat. Und deshalb, die Christen wurden nicht Christen in Jerusalem genannt, erst viel später, zuerst waren sie Jünger, zuerst haben sie von Heilern gelernt, zuerst haben sie für Jesus sich eingesetzt und dann, ja, das ist wie Jesus, Jesus in Kleinformat. Die Apostel, die haben sich durchgerauft und durchgerungen und durchgekämpft und sie waren reif für Erweckung, für die Berührung Gottes, als Gott durch ihnen wirkt und Gott wirkte mächtige Zeichen durch die Apostel, durch die, die gesandt waren. Und es war nicht nur die 11 waren Apostel, nein, da gab es noch viel mehr Apostel, die von Gott gesandt wurden. Eigentlich jeder, der von Gott eine Sendung hat, ist ein Apostel. Jeder, der einen Auftrag von Gott hat, wenn ich zu dir jetzt komme und bring dir das und das, dann bin ich ein Apostel zu dir. Verstehst du? Wenn ich wieder in der Gemeinde bin, bin ich wieder ein Diener Gottes, ein Ältester. Aber wenn ich jetzt komme, Gott schickt mich zu dir, dir das und das zu sagen, bin ich ein Apostel. Und wenn Gott dich irgendwo hinschickt, zu irgendjemand etwas zu tun, irgendwo vielleicht in eine Stadt hinzufahren und dort ein paar Traktate zu verteilen oder was weiß ich, irgendwas zu tun, dann bist du für diese Stadt in dem Augenblick ein Apostel. Und wenn du wieder zurückkommst in deine Gemeinde, bist du wieder ein Bruder und Schwester im Herrn. Bist wieder einer von vielen. Das war Petrus. Weißt du, die waren alles nur Brüder in der Gemeinde. Aber wenn sie rausgingen, waren sie Apostel. Wenn du auf die Straße hier rausgehst und missionierst, bist du ein Apostel. Da musst du nicht groß studiert haben und so Zipfelmütze aufsetzen. Wie der Papst. Nein, du bist ein Apostel. Wenn du im Auftrag Jesu Christi gehst, dann bist du unter seinem Schutz, unter seiner Salbung. Sind wir bereit für das Wirken Gottes? Bereit für eine Berührung Gottes? Sind wir bereit für einen geistlichen Durchbruch? Und das ist, was mich bewegt heute Morgen. Weißt du, wir wollen uns nicht nur unterhalten, eine schöne Unterhaltung haben. Wir wollen wirklich was geistlich erleben, was geistlich erfahren, etwas ja von der Liebe Gottes bekommen. Aber wie kriege ich das? Ich frage es immer wieder, ich frage schon immer, Jahre, Jahrzehnte, wir müssen reif werden für Gott. Wir müssen reif werden für Gott. Nicht nur Blätter und nicht nur Blüten. Weißt du, auch Früchte. Und Gott will eine reife, ausgereifte Frucht haben. Sind wir bereit für eine Berührung Gottes, für eine Heimsuchung Gottes? Sind wir bereit, dass Gott uns segnet, in welcher Form auch immer? Sind wir bereit? Wenn du noch nicht bereit bist, dann schau die Apostel an. Wir müssen die Kämpfe kämpfen, die die gekämpft haben. Den Weg gehen, den sie gegangen sind. Und dann werden wir auch so wie sie. Schau die Bibel an. Die Kraft lernt man beim Arbeiten. In kleinen Stücken, im Kampf, in der Auseinandersetzung, im Dienen. Bei Doing, also beim Tun. Sind wir bereit, die kleine Kraft, die wir haben, einzusetzen? In meiner Bibel heißt es, du hast eine kleine Kraft, aber du hast meinen Namen nicht verleugnet. Du hast mich bekannt vor den Menschen. Du hast eine kleine Kraft, du bist ein Schwächling. Und Gott gebraucht Schwächlinge. Aber in dieser kleinen Kraft, du kommst hin und sagst, du, der liebe Gott schickt mich zu dir. Ich muss dir was sagen. Ganz schnell. Und dann bringst du nur noch ein paar Buchstaben raus. Das heißt so und so. Schneide das andere zusammen und mach dir deinen eigenen Satz. Verstehst? Aber ich muss es dir sagen. So wirkt manchmal Gott, dass dir die Hosen schlottern. Paulus kam nach Korinth, nicht mit hohen Worten menschlicher Weisheit, sondern die Knie schlotterten, dass der Bruder da zugeguckt hat und sagt, Bruder, aber es ist nicht gar nicht so großer Wind draußen, dass so deine Hosen flattern. Weißt? Mit Angst. Ich möchte nichts anderes wissen als nur Christus und Christus und Christus allein. Willst du die Berührung Gottes haben? Wenn Gott Menschen in unsere Gemeinde bringt, und ich warne dich, bete nicht, lieber Gott, bringt Menschen in unsere Gemeinde, dann kriegst du neue Probleme. Jeder Mensch ist ein neues Problem. Jeder Mensch. Da kommt jemand Neues hinzu, ein neuer Problemfall, neuer Seelsorgefall, neuer Krankheitsfall, neue Besessenheit. Verstehst du? Dann musst du wieder an diesen Leuten arbeiten und mit den Leuten zusammengehen und dann musst du die Leute ertragen in aller Liebe, dann musst du ja verkraften. Also du betest, lieber Gott, gib Erweckung, rette Menschen. Gott rettet Menschen, aber nicht die Besten, die Schlimmsten. Und die bringt er dann in deine Gegenwart. Weißt du, die Starken will er zum Raube haben. Leben wir schon ein Leben so, dass Gott uns berühren kann, ohne Angst, ohne, was mache ich dann, wenn die dann kommen? Weißt du, die wollen alle essen. Und wir haben noch gar nicht so viel im Kühlschrank. Verstehst du? Oder in der Kammer, Speisekammer. Oder sind sie bereit. Verstehst du? Plötzlich sagt Jesus, gebt ihr ihnen zu essen. Diese 5000 Leute, die der Predigt des Petrus zugehört haben. Gebt ihr ihnen zu essen. Ja, aber wir haben nur, glaube ich, 280 Denare. Aber was ist das für so viele? Gebt ihr ihnen zu essen. Und dann diese 5 Brote und diese 2 Fische, da passieren die Wunder. Gott will das gebrauchen, was du hast. Erweckung ist, wenn du anfängst, die Dinge zu gebrauchen, die du hast. Und guck mal in deine Umgebung dich um. Was habe ich eigentlich? Was kann ich? Was ist mir möglich? Wozu bin ich fähig? Und hier will sich Gott manifestieren und offenbaren, zu dem, wozu du fähig bist. Sind wir innerlich schon so reif, dass Gott über uns den Himmel öffnen kann? Weißt du, vielleicht müssen 20 Jahre noch vergehen, bis der Himmel sich auftut. Sind wir reif? Sind wir bereit für die Herrlichkeit Gottes? Sind wir schon bereit, dass mit uns was passiert? Weißt du, dass plötzlich sagst, in meinen Gebeinen brennt ein Feuer, ich kann es nicht lassen, ich muss raus. Joachim, verstehst? Ich muss raus, ich muss gehen, ich muss arbeiten. Verstehst? Ich muss. Und je mehr du das vornimmst, für Gott zu arbeiten, desto mehr treibt der Teufel dich in die Enge. Desto mehr belastet er dich. Desto mehr Lasten legt er dir auf. Und jetzt zeigt sich, liebst du den Herrn? Ich will jetzt nichts über dich sagen. Aber, weißt du, dann zeigt sich, dienst du mir wirklich aus Liebe? Dann wird der krank, dann werden die Kinder krank, dann brennt das Haus noch ab, womöglich, verstehst du? Alles möglich kann passieren. Bist du bereit, in schwierigen Situationen mir zu dienen, für mich zu leben, für mich zu arbeiten? All das passiert. All das passiert. Und dann musst du sagen, Teufel, rutsch mir den Puckel runter, ich diene meinem Herrn, egal was passiert, auch in meiner Schwachheit. Wenn ich nichts anderes tun kann, ich kann in meinem Auto sitzen und kann beten, kann die Menschen segnen, kann alles das tun, was ich kann beten. Vielleicht ist gar nicht viel, was du kannst. Du kannst beten. Und das ist schon sehr viel. Das ist schon sehr viel, Brüder, Schwester. Beter sind Wundervollbringer. Weißt du, und manchmal vielleicht reduziert Gott uns nur noch auf das Gebetsleben. Und das sogar beschränkt auf ein paar Minuten am Tag. Weil du sonst was anderes im Kopf haben musst, auf die Verkehrszeichen achten musst und vieles andere mehr und dergleichen. Wie erlebt man Erweckung, wenn man durchhält und durchsteht? Der Tag X wird kommen. Ich sage für alle, die Gott dienen irgendwo und für Gott arbeiten, der Tag X wird kommen. Weißt du, die ganze Zeit wird unsere Axt nur geschärft und geschliffen und da repariert und dann kommt der Tag, wo wir dann mit dieser geschärften Axt ganze Wälder fällen. Aber wir müssen manchmal so lange arbeiten, bis unsere Axt geschärft wird. Sind wir bereit auf die Veränderung? Wir haben eine Botschaft, oder Gott hat mir eine Botschaft gegeben, irgendwo in einem Gottesdienst. Der Lehrer kommt, wenn der Schüler reif ist. Der Heilige Geist kommt, wenn der Christ reif ist. Der Lehrer kommt und unterrichtet dich privat sogar, wenn du reif bist. Dein Privatlehrer, der Heilige Geist, unterrichtet dich zu Hause, wenn du lernfähig geworden bist. Gott führt und lehrt uns, wenn wir reif dazu sind. Und viele sind noch gar nicht reif. Weißt du, dass Gott uns einfach auf die Seite nimmt. Und Gott nimmt seine Leute auf die Seite. Denk an Moses, denk an Paulus in der Wüste Arabiens. Verstehst du? Gott nimmt die Seinen auf die Seite und er lehrt sie. Und Gott führt und belehrt die Seinen, wenn sie aufnahmefähig sind, empfänglich für das Göttliche, aufnahmebereit. Jetzt, wie ein Schwamm, ich sauge alles auf. Dann rieselt's. Und dann schüttet es. Gott führt und lehrt die Seinen, wenn sie aufgeschlossen sind. Viele sind noch gar nicht aufgeschlossen. Denen kannst du sagen, was du willst. Hier rein und da wieder raus. Vergiss es. Weißt du, die Frage ist, bin ich schon reif für die Gottes Offenbarung? Bin ich reif? Oder muss ich zuerst noch zum Onkel Laban gehen, wie Jakob? Und dort mal 7 Jahre arbeiten und nochmal 7 Jahre arbeiten und nochmal 7 Jahre arbeiten. Sind 21 Jahre schon vergangen. Viele versuchen, nur den Segen Gottes zu bekommen. Und ich möchte eine Botschaft weitergeben, die Gott auf mein Herz gelegt hat. Es geht nicht nur um den Segen Gottes. Es geht nicht um den Segen Gottes. Und ich sage, gier nicht und geil nicht nach dem Segen Gottes. Es geht nicht um den Segen Gottes. In der Offenbarung Kapitel 7, Vers 9 bis 14, da lesen wir von einer riesengroßen Schar, die mit der Palme winken und wedeln da und so weiter. Die wird keine Hitze treffen. Die werden keine großen Probleme haben, haben weiße Kleider, das ist alles okay. Verstehst du, aber die sind gesegnet. Diese sind gesegnet dort. Eine Schar, die niemand zählen kann. Und Offenbarung 14, 7 Kapitel später, Vers 1 bis 5, da ist noch eine andere Gruppe, wird erwähnt, die 144.000. Ich will nicht darüber irgendwie auslegen oder predigen oder nein. Das ist eine geringe Zahl für mich. 144.000. Das ist nicht diese große Menge und große Masse. Das sind nicht die Milliarden. Aber da heißt es, ihr Zeugnis, dass sie von Jesus hier auf Erden gehabt haben, sie lebten ganz und sie folgten Jesus, diese 144.000, da heißt es, in ihrem Mund war kein Falsch und sie haben sich nicht mit den Frauen befleckt. Was es auch immer heißt, nicht, dass sie nicht Sex gehabt hätten, nein, die waren wahrscheinlich verheiratet alle miteinander. Aber es war ganz was anderes, das sind ganz andere Frauen gemeint, die Hure Babylon und ihre Töchter. Verstehst du? Sie haben sich da nicht versündigt, ihr Zeugnis ist sauber gewesen, sie gingen geradeaus ihren Weg. Denn diese Frauen aus Offenbarung 17, das sind diese Töchter Babylons. Und die haben Gott nicht gefallen. Das war ein Gräuel vor Gott. Die erste Gruppe, die empfing nur die Segnungen. Die wurden nur gesegnet. Die zweite Gruppe, die empfing die Anerkennung Gottes. Die zweite Gruppe, diese 144.000, die wurden von Gott bestätigt. Sie wurden von Gott gewürdigt. Sie wurden von Gott akzeptiert. Ihr Gottes Wohlgefallen ruhte auf ihnen. Jetzt ist die Frage, willst du nur den Segen haben oder willst du die Anerkennung Gottes haben? Und die Anerkennung Gottes ist, du warst treu in kleinen Dingen. Du hast meinen Namen nicht verleugnet und so weiter und hast dich nicht besudelt und beschmutzt mit den Töchtern Babylons. So, wir bekommen das, wonach wir uns streben. Wenn du nur den Segen willst, du kriegst den Segen. Der Billy kommt demnächst hierher, glaube ich, 19. bis zum 25. September. Er wird hier sein. So, du kannst den Segen kriegen, deine Heilung kannst abholen. Verstehst du? Kannst wieder gesund werden. Aber ist das alles? Willst du nur gesund werden? Geht es dir nur um deine Gesundheit? Was ist uns wichtig? Die Frage ist, was ist uns wichtig? Wollen wir befreit werden von irgendwelchen Gebundenheiten? Wenn du nur den Segen Gottes haben willst und damit zufrieden bist, dann wirst du auch den Segen Gottes bekommen, kriegst eine Palme und dann kannst du schön fleißig wedeln und Wind machen. Weißt du, vielen Christen geht es nur um materielle Segnungen und sind schon zufrieden. Weißt du, die wollen gar nicht weiter. Die sind schon zufrieden. Ich bin gesegnet, ich bin geheilt. Und vieles andere mehr. Die meisten Gläubigen sind schon zufrieden, wenn sie finanziellen Erfolg haben, wenn sie keinen Unfall haben und einen Parkplatz finden, verstehst du, da sind sie schon glücklich und Gott dankbar. Oder wenn ihre Kinder gut erzogen sind und alles klappt und funktioniert. Weißt du, da kannst du auf den Buchladen gehen, die Bücher sind voll. Wir haben von Joyce Meyer und andere Bücher, in aller Liebe, sind gute Bücher, verstehst du? Aber wie werde ich erfolgreich, wie bin ich glücklich und wie kann ich mehr Geld machen und mein Geld vermehren. Weißt du, indem du Zehnten zahlst und Zehnten bringst, da wird alles aufgezählt, wie du dann reich werden willst und reich werden kannst. Aber die Betonung liegt nur auf das Physische und Materielle, auf körperliche Gesundheit. Ich sag dir, lieber bist du krank, aber du befindest die Anerkennung Gottes. Du hast durchgehalten. Du hast die Treue dem Herrn gehalten. Du hast den Herrn geliebt bis zum Schluss. Das ist die Anerkennung Gottes. Und nicht nur, der Herr hat mich geheilt. In aller Liebe, ich bin für Heilung und ich danke Gott für die Heilungen und ich bin zufrieden, dass wir diese Botschaft weitergeben können. Aber es ist so wichtig, dass wir ganz klar wissen, um was es geht. Nicht nur, dass ein paar Symptome behandelt werden, sondern die Anerkennung Gottes, du warst in wenigen treu. Du warst treu in der Kleinigkeit. 2. Korinther 5, Vers 15. Jesus starb für uns, damit wir nicht länger für uns selbst leben, sondern dass wir für ihn leben. Er starb für uns und hat uns erlöst, damit wir nicht mehr selbst leben. Wenn ich nur für meine Gesundheit lebe, ist wunderbar, Gott segne dich. Aber das ist nicht alles. Wenn du nur für dein Geld lebst und nur für deinen Erfolg lebst, das ist wunderbar. Aber ich möchte nicht nur gesegnet werden, das ist mir zu wenig. Wer wirklich erlöst werden will, der darf sich nicht mehr sich selbst gefallen. Jetzt muss man für ihn leben. Für ihn. Jesus starb, um uns von unserem selbstzentrierten Leben zu befreien, damit wir gottzentriert leben, auf Gott uns fixieren. Biblisch ausgedrückt, ein gottwohlgefälliges Leben führen. Deshalb sind wir erlöst, dass der Vater sagen kann, das ist meine Tochter, das ist mein Sohn, auf ihm ruht mein Wohlgefallen. Komm, du treuer Knecht oder Magd. Weißt du, das reicht nicht aus nur gesegnet zu werden. Der Himmel muss sich öffnen und dann muss diese Stimme von oben erschallen, wie bei Jesus bei der Taufe. Mein Wohlgefallen ruht auf diesem Jungen. Die Engel haben verkündet an Weihnachten, hör mal, was der große Engel gesagt hat, Friede auf Erden Und zwar nicht nur bei den Menschen in der ganzen Welt, im ganzen Universum. Friede auf Erden, auf denen Gottes Wohlgefallen ruht. Verstehst du? Nicht von wegen, dass die ganze Welt Frieden hat. Nein. Nur die, auf denen Gottes Wohlgefallen ruht, die haben Frieden. Viele Christen sind ohne dem Wohlgefallen Gottes. Sie leben, da ist kein Wohlgefallen Gottes da. Darum haben sie auch keinen Frieden. Denn das eine ist vorbei, kommt das nächste wieder. Das nächste Zipperlein. Das nächste Leid, die nächste Schwierigkeit. Weißt du, und so werden sie ständig vom Pech verfolgt. Und dann machen sie ständig Kompromisse und weichen vom Wort Gottes ab. Haben immer ein schlechtes Gewissen, jetzt muss ich wieder mal beten, jetzt muss ich wieder mal mich anstrengen. Nein, wenn du mit Gott lebst, lebst du kontinuierlich mit dem Herrn. Du lebst ein beständiges Leben, nicht nur himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Nein, kontinuierlich. Gott segnet die Menschen. Weißt du, und ich trete jetzt den Beweis an, Gott segnet alle Menschen. Nächstes Thema wird sein, bei Gott sind sie alle gleich. Gott segnet alle Menschen grundsätzlich. Sogar die Schlimmsten segnet er besser als die Frommen. Denn deshalb haben die Frommen manchmal Schwierigkeiten, weil der liebe Gott Sonne über Ungerechten scheinen lässt, besser als über die Gerechten. So, Gott segnet selbst Menschen, wenn sie Gott nicht gehorchen. Steht in der Bibel. Gott segnet. Weil sie, selbst wenn sie mit ihm nicht einverstanden sind und er nicht mit ihnen einverstanden sind und sie nicht mit ihm übereinstimmen, Gott segnet diese Menschen. Pass auf, das ist kein Wunder, keine Sensation. Jeder, der im Glauben die Heilung annimmt, sich ausstreckt, ich will geheilt werden, wird geheilt. Gott, weil Heilung für alle da ist und er heilte sie alle, aber nicht alle sind Jesus nachgefolgt. Und alle haben gespeist von dem Brot, das der Herr Jesus gesegnet hat und sind nicht Jesus nachgefolgt. Wo sind diese 15.000? Da war nicht einmal eine Handvoll. Als Moses dem Wort Gottes nicht gehorchte und den Felsen da schlug und so weiter, anstatt wie Gott befohlen hat, red zum Felsen, Gott hat den Moses trotzdem gesegnet. Weißt du, obwohl er nicht gehorsam war, noch für Jahre hat er Moses gesegnet, wegen diesen 2 Millionen Menschen, die dort waren, die brauchten Wasser, die brauchten Brot, die brauchten Führung, die brauchten den Moses. Deshalb war der Moses gesegnet. Du wunderst dich vielleicht manchmal, wenn manche Pastoren oder Prediger oder Kinder Gottes nicht den Willen Gottes tun und sie werden trotzdem gesegnet, weil die Familie sie braucht, weil die Gemeinde sie braucht, weil Gott durch ihnen wirkt, durch sein Wort. So, und dann nachher 4. Mose 28, Vers 8 und folgende Verse. Dann nachher, als er dann Moses älter geworden ist, dann ging Gott mit Moses ins Gericht. Aber auch da, er wurde gesegnet. Gott segnet den Dienst, weil er für die Menschen da war und für die anderen Menschen sich einsetzte. Viele Werke sind gesegnet, weil sie bedürftigen Menschen dienen und ihnen Heilung und Errettung bringen. Weißt du, es ist nicht ein seichtes Evangelium, was ich predige. Ich predige aus der Erkenntnis und Erfahrung, was Gott mir im Laufe der Jahre gezeigt hat und gelehrt hat. Aber Gott billigt nicht alles oder ist nicht mit allem einverstanden. Heute geschieht so vieles im Namen Jesu. Gott segnet. In Matthäus 5, Vers 45, er lässt Sonne und Regen sowohl über Gerechte als auch Ungerechte. Weißt du, und der materielle Segen ist kein Zeichen, dass Gott mit einem ist. Da brauchst du dich gar nicht so groß einbilden. Weißt du, auch Ungläubige werden gesegnet. Weißt du, es ist nicht so, dass Gott Unterschied macht. Gott macht keinen Unterschied. Er sagt, ich bin Vater für alles, was der Kinder heißt auf Erden. Ich bin Vater für alles, was da heißt Kinder auf Erden. Der Asaf in Psalm 73, Vers 3 hat große Probleme gehabt. Und dann heißt es hier bei mir in Vers 3, denn ich ereiferte mich über den Ruhmredigen, also den Gottlosen, als ich sah, dass den Gottlosen so gut ging. Der Gottlose war gesegnet, am laufenden Band. Der wird immer dicker und fetter, fährt größeres Auto oder größeren Esel oder größeren Kamel, hat er, was weiß ich, verstehst du, er ist so gesegnet. Und wir fragen uns, warum? Und Gott segnet. Gott will zeigen, ich will mit Liebe dich ziehen, mit Seilen der Liebe. Das ist nämlich, warum Gott die Menschen segnet. Einfach mit Liebe zieht er. Die Leute erleben sogar Gebetserhörungen im physischen Bereich. Das ist kein Hindernis für Gott, nicht zu segnen. Aber das ist nicht alles, um was es geht. Es geht um die Anerkennung Gottes und nicht nur um den Segen Gottes. Wie kriegt man die Anerkennung Gottes? Gut, dass du fragst. Denk an Jesus. Jesus hat 30 Jahre zu Hause gedient und dann wurde er von Satan angefochten und versucht und so weiter. Und dann heißt es, als er 30 Jahre alt war, hat er all diese Jahre die Versuchung treu widerstanden. Weißt du, der wollte schon öfters Messias werden, plötzlich predigen, plötzlich dienen. Nein, aber der Herr, der Vater hat gesagt, bleib unten, deine Zeit ist noch nicht gekommen. So, er hat der Versuchung widerstanden. Er hat ein Leben geführt, das seinem Vater gefiel und er war auf seinem Vater ausgerichtet. Er war auf Gott programmiert und auf Gott eingestellt. Und das ist, als er dann nachher getauft wurde und aus dem Wasser rauskam, war die Stimme da, das ist mein lieber Sohn, auf dem ich wohlgefallen habe. Und nicht durch die Taufe, dass er Gott wohlgefallen hätte, nein, durch die 30 Jahre, wo er zu Hause bei Mutter Maria und Vater Josef gelebt hat, wo er lernte, gehorsam, 30 Jahre. Römer Kapitel 15, Vers 3. Er hat niemals sich selbst zum Gefallen gelebt, Jesus. Er hat immer für den Vater gelebt, für Gott da. Und dann dieses Wohlgefallen Gottes. Und Jesus war mehr als gesegnet. Und Gott will, dass wir mehr als gesegnet sind. Bist du bereit für den Segen Gottes? Und der Herr hat nicht gesagt, oder die Stimme hat nicht gesagt, das ist mein lieber Sohn, den ich gesegnet habe. Steht nicht in der Bibel. Den ich gesegnet habe. Nein, das Zeugnis Jesu war, auf dem mein Wohlgefallen ruht. Das war das Zeugnis. Das ist, was wichtig ausgemacht, was wirklich ausgemacht hat. Die Kinder Adams sind alle ich-bezogen. Ich, mein, mir und uns. Ja, wir. Weißt du, wir wachsen in der Erwartung auf, alles muss sich um uns drehen. Ich bin very important person. Ich bin der Wichtigste. Aber wenn wir uns bekehren, weißt du, dann erwartet Gott etwas von uns. Auch bei unserer Bekehrung. Da erwarten wir, wenn ich mich bekehre, dass Gott jetzt sich um mich kümmert. Dass er mein Vater ist. Dass er mich mit seiner Herrlichkeit und seinem Segen überschüttet. Und wir sind auch egoistisch. Gott gegenüber. Weißt du, du bekommst am Anfang, du brauchst am Anfang so viel von Gott. Gott muss dir Vergebung geben. Gott muss dir Gnade schenken. Gott muss dir seinen Heiligen Geist geben. Gott muss das alles geben. Das kriegst du. Aber er erwartet, dass dann nach diesen ganzen Heilungen, Gebetserhörungen und der Erfüllung deiner Wünsche und so weiter, was du alles so gebraucht hast, weißt du, dann kommt nachher der Ernst des Lebens, des Glaubens. Darum Gott gefallen. Darum liest du in den Episteln, in den Briefen, weißt du, am Anfang der Apostelgeschichte, da geht Schlag auf Schlag, Wunder auf Wunder, da legen sie die Kranken auf die Straße und das wird alles weggeputzt. Verstehst du? Aber später, am Ende der Apostelgeschichte, keine Wunder, keine Offenbarungen. Verstehst du? Da beginnt die Tiefe des Glaubens, die Tiefe des Lebens. Wenn wir uns bekehren, dann sind wir so ich-bezogen. Lieber Gott, schenk mir einen Mann, schenk mir eine Frau, gib mir ein Haus, gib mir ein Auto, gib mir eine Arbeit. Weißt du, alles, da denken wir immer nur an das. Wenn du ein wahrer Christ nachher geworden bist, betest nicht mehr um all diese Dinge. Die werden dir gegeben, denn du trachtest zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere fällt dir zu. Es ist möglich, am Anfang, dass du religiös bist und ich-bezogen bist. Gott weiß es. Aber dann später, er möchte, dass du reifst. Und das ist diese Reife, wie wir das Wohlgefallen Gottes über unser Leben bekommen. Und das kannst du nicht irgendwie selber verdienen, sondern das musst du einfach innerlich reifen, soweit hinkommen. Der verlorene Sohn kam nach Hause und weißt du, er kam nicht nach Hause, weil er den Vater liebte. Er kam nach Hause, weil ihm der Magen knurrte. Verstehst du? Der kam nicht nach Hause, weil er nach Hause zum Papa wollte und jetzt die Schnauze voll gehabt hat hier beim Schweinehirt. Nein, der Magen. Mein Vater hat Brot, die Fülle. Und der kam nach Hause und ich will Tagelöhner werden. Der Vater nahm ihn trotzdem auf, auch wenn er mit knurrendem Magen nach Hause kam. Gott nimmt uns an, auch wenn wir mit einem selbstsüchtigen Motiv nach Hause kommen. Gott nimmt uns auf. Weißt du, das ist der Segen. Seine Hoffnung war, weißt du, ich möchte nicht mehr hungern, aber jetzt, ich möchte dein Tagelöhner sein. Ich möchte jetzt bei dir arbeiten. Und jetzt beginnt der Ernst des Lebens bei ihm zu Hause. Jetzt lebt er von der Gnade des Vaters und der Fülle des Vaters. Mit der großen Mehrheit der Kinder Gottes, wenn wir so anschauen, die wollen nur gesegnet werden, ihren Magen füllen, den Kopf füllen, mehr Erkenntnis, mehr Offenbarung, mehr Licht, mehr Visionen. Weißt du, Gott gibt dir eine Vision, tu die aus, leb sie aus. Und wenn du die auslebst, hast du genug für den Rest deines Lebens. Weißt du, hör auf, nicht nur an dich zu denken jetzt. Wenn du mit Gott richtig wandelst und lebst, dir wird alles gegeben und es wird zufallen. Geistig reif zu sein bedeutet, eine erneuerte Gesinnung zu haben, nicht mehr darauf ausgerichtet sein, Hauptsache ich bekomme was von Gott. Nein, dann kommt die Umpolung. Hoffentlich kann ich Gott was geben. Hoffentlich kann Gott dienen. Was kann ich für Gott tun? Verstehst du? Du wirst umgepolt. Nicht mal, was gibt mir der liebe Gott, sondern was gebe ich ihm? Was kann ich ihm zurückliefern? Weißt du, da geht es nicht mehr um das Irdische, dann geht es um das Himmlische. Diese Erneuerung, diese Gesinnung ist es, Römer 12, Vers 2. Das ist, was uns verwandelt. Und da musst du jeden Tag dich durchlaufen. Und jeden Tag ganz neu. Das sind die 144.000 aus der Offenbarung 14, die ihre Kleider reingehalten haben, die sich nicht besudelt haben. Die sind, die danach auf dem Berg ziehen und stehen werden. Die sind es, die von Gott anerkannt werden. Die werden mit Christus regieren. Die sind es. Wahre Geistlichkeit bedeutet nicht bloß den Sieg über den Zorn, mein Wut, mein Ärger, mein Stress. Weißt du, viele denken, Mensch, jetzt bin ich geheiligt. Das ist höchste, du bist schuldig dessen, dass du nicht mehr wütend bist, nicht mehr ärgerlich bist, nicht mehr zornig bist und all das Ding. Das ist die Pflicht eines Christen. Da tust du nichts Besonderes. Das ist der Dreck, den du da abschüttelst. Im Gegenteil, dass du nicht mehr dem Geld nachläufst und nicht mehr die Welt liebst. Weißt du, das andere ist, du willst Gott lieben, du hast eine Ausstrahlung, dein Schatten. Verstehst, es ist nicht mehr voll Zorn und Wut und Groll und Bitterkeit. Es bedeutet dann aufzuhören, mit unserem eigenen Leben nur Vorteile zu suchen. Was springt mir dabei raus? Dass meine Wünsche erfüllt werden. Wir haben alle 1000 Wünsche. Aber, weißt du, Gott will, dass wir seine Wünsche erfüllen, seinen Willen. Jesus sagt, ich bin gekommen, den Willen des Vaters zu tun. Weißt du, der Erlöste macht dich bereit für die Segnungen Gottes. Der Erlöste sucht nicht seinen eigenen Gewinn, seine eigene Bequemlichkeit, seine eigene Ehre. Im Gegenteil, wenn du anfängst, Gott zu dienen, du wirst in die Pfanne gehauen. Weißt du, was das ist? Denk drüber aus. Weißt du, dann hört das auf mit unserer eigenen Geistlichkeit und unserer eigenen Größe. Wenn du wirklich reif geworden bist für die Erweckung, wenn das Wohlgefallen Gottes auf deinem Leben ruht, dann kannst du ganz anders reagieren. Als die Jünger Jesu baten, Herr, lehre uns beten. Weißt du, er hat das Vaterunser gelehrt. Und du solltest das Gebet nicht nur plappern und nachplappern und so weiter, nur darüber nachdenken, was steht da eigentlich drin? Da kommt kein einziges Wort Ich vor. Im Vaterunser kommt kein einziges Mal Ich, mich und mein oder mir. Kommt nicht vor. Kommt nicht vor. Verstehst du? Das ist das Gebet, was Jesus lehrte, Lukas 11, Vers 1 bis 4. Er lehrte uns, zuerst mal auf den Namen des Vaters zu achten. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Der war auf den Willen Gottes bedacht, nicht ich. Die meisten Leute können nicht beten. Die sollten das Vaterunser mal lernen, aufschlüsseln und erschließen und auseinanderlegen. Und dort steht es, wie man betet, nicht mehr ich, mein und mir. Segne meine Familie, segne mein Haus, segne meine Arbeit. Und Herr Jesus, nein, dein Reich. Und dann geht es über die Geschwister im Glauben, über das materielle und geistliche Wohlergehen der Leute. Da ist man besorgt. Und gib uns unser tägliches Brot heute. Verstehst du? Das ist das einzige Mal uns. Aber das sind alle Christen gemeint, alle Gläubigen gemeint. Gib uns unser tägliches Brot. Und nicht ich. Und dann kicherst. Weißt du, es ist leicht, dieses Gebet runterzuleiern, auswendig zu lernen und wie ein Papagei nachzuplappern. Aber dieses Gebet wirklich zu definieren. Weißt du, diese Lektion, die ist so wichtig. Gott muss ins Zentrum. Dein Name werde geheiligt. Das Gesetz Gottes muss sich in unseren Gliedern wiederfinden. Die Liebe Gottes, die Herrlichkeit Gottes, seine Gnade. Weißt du, nicht mehr diese irdischen Begierden. Was kriege ich? Was habe ich davon? Wir trachten immer nach unserem eigenen Recht. Was steht mir zu? Weißt du, da gibt es Bücher, da gibt es Predigten, die sagen, du hast ein Recht, du kannst fordern. Es steht dir zu. Es steht dir zu. Aber du kannst gesegnet werden, aber du kriegst nicht das Wohlgefallen Gottes in deinem Leben. Jesus lehrte zuerst, das Reich Gottes zu suchen. Gott und seine Interessen. Und dann, Knecht, nachdem er satt geworden ist, der Herr, jetzt bedien dich selber, jetzt stärk du selbst, jetzt steht dir auch was zu. Jesus hatte den ganzen Komfort des Himmels aufgegeben, um den Willen des Vaters hier auf dieser Erde zu tun. Und wenn wir das Wohlgefallen Gottes auf unserem Leben haben möchten, wir müssen den gleichen Weg gehen. Auch ausschließlich den Willen Gottes zu tun. Paulus hat den Komfort aufgegeben. Er hätte christlicher Geschäftsmann werden können. Er hätte Zelte bauen und viel Geld verdienen können. Er war spitze. Aber er hat alles aufgegeben. Er sagte, ich könnte ein ruhiges, gelassenes Leben leben. Weißt du, wenn ich nicht Jesus verkündigen würde, wenn ich nur den Moses da akzeptiere, dann reicht es vollkommen aus. Den Talmud oder der Tor, die 10 Gebote und die 5 Bücher Moses, das reicht schon. Und wenn ich nur ein Jude bin, nein, aber er wollte Christ sein und Jesus nachfolgen und Jesus gleich werden. Und deshalb hat er Trouble und Schwierigkeiten gehabt. Er hätte es nicht nötig gehabt. Er hätte es nicht nötig gehabt. Jeder der Einzelnen, der Apostel, jeder für sich, die hätten es nicht nötig gehabt, da zerrissen werden, wilden Tieren vorgeworfen werden, erstochen zu werden. Aber sie haben das um Jesu willen, aus Liebe zu Jesus getan, damit das Wohlgefallen Gottes auf ihrem Leben ruht. Wir haben heutzutage so viele Touristenprediger, die nur noch als Touristen reisen. Weißt du, die reisen nicht in Zentralafrika irgendwo, wo Kriegsgebiet ist, nach Afghanistan oder in Irak. Die gehen immer da, wo alles friedlich ist, wo ruhig ist, wo sie guten Patzen Geld wieder zurückbekommen und ihre Reise entschädigt wird. Verstehst du? Das ist frommer religiöser Tourismus. Auch von Pastoren. Wir glauben, das ist was Wunderbares. Nein, verstehst du, die sollen nach Afrika gehen. Die sollten irgendwo zu den Armen gehen, in den Slums predigen. Also, als ich in Indien war, ich habe ausdrücklich fast in jeder großen Stadt ausgesucht, ich möchte wenigstens ein paar Gottesdienste in den Slums haben. Dann haben Leute gesagt, das hat noch nie ein Pastor verlangt, ein ausländischer Pastor, er möchte in den Slums gehen. Ich wollte zu den Armen, denn den Armen wird das Evangelium gepredigt, nicht den Reichen. Den Armen, den Gefangenen, den Kranken. So, diese Apostel kamen alles auf. Und echte Heiligkeit ist nicht Bequemlichkeit, ist nicht sein Vorteil suchen, das ist falsche Heiligkeit. Weißt du, manche denken, wenn ich nicht mehr wütend bin, nicht mehr zornig bin, keine schmutzigen Gedanken mehr habe, jetzt habe ich den Sieg. Nein, wir haben erst den Sieg, wenn Gottes Wohlgefallen in unserem Leben ist. Wenn Gott sagt, du gefällst mir, prima, bist ein Prachtkerl, ein Prachtexemplar. So, wir brauchen die Anerkennung Gottes. Bist du bereit für die Segnungen des Herrn? Oder suchen wir nur unsere Bequemlichkeit, irgendwie das ja schönes Leben, damit die Leute mir nicht auf die Nerven gehen. Herr, halt mir die Leute fern. Verstehst du? Danke Gott für die Leute, die dir auf die Nerven gehen. Denn das sind die Objekte, an denen du arbeiten sollst. An denen sollst du die Gnade Gottes erleben, was Gott vermag. Er vermag, die Starken zum Raube dir zu geben. Deshalb nicht nur, oh Gott, lass, dass der Nachbar auszieht, damit ich meine Ruhe habe. Nein. Bitte Gott, dass der Nachbar bleibt und damit du diesen Nachbar weiter betreuen und weiter bedienen kannst und weiter segnen kannst. Und damit der Herr sagt, guck mal, ich habe dir diese Nachbarn, diese Nachbarin gegeben, jetzt greif zu, diene. Viele Menschen suchen nicht die Anerkennung Gottes, sie suchen nur den Segen Gottes. Sie wollen den Mammon, den Wohlstand, das Vergnügen, sie wollen nur irdische Dinge haben. Wir sollen aufhören, irdische Dinge zu suchen, lass uns himmlische Dinge zu suchen. Trachtet nach dem, was droben ist, heißt es in meiner Bibel. Wenn du den Segen Gottes haben möchtest, achte, was Gottes Zustimmung ist und achte auf die Dinge, was so wichtig im Leben ist. Weißt du, von Henoch? Henoch lebte in keiner guten Zeit. Es war die schrecklichste Zeit, dass sogar Gott die Sintflut schicken musste. Hebräer 11, Vers 5 heißt es, das sind drei Worte über Hiob. Und ich wünsche, dass diese drei Worte über mein Leben geschrieben werden. Und Henoch gefiel Gott. Und Henoch gefiel Gott. Ich bete und ich ringe danach, dass über mein Leben heißt, und der Matutis gefiel Gott. Und bitte tu Gott für dich selbst, dass über dein Leben auch eines Tages am Grabstein geschrieben steht, er gefiel Gott. Hier in Heiligensee ist ein Grabstein, das hat mich so imponiert, ich weiß nicht, wer da drunter liegt, da steht kein Name. Auch dieser diente ihm. Verstehst du? Auch dieser diente ihm. Der Henoch gefiel Gott. Nur drei Worte, aber das macht so viel aus. Das ist ein machtvolles Zeugnis. Und Henoch gefiel Gott. Weißt du, es ist wichtig, dass du dieses Zeugnis hast, das über dein Leben steht, und er gefiel Gott. Es gibt Millionen von Ungläubigen, die gefallen Gott nicht. Sogar Christen sind gesegnet, wedeln mit der Palme. Sie haben aber nicht die Anerkennung Gottes über ihr Leben. Henoch gefiel Gott. Ich bin glücklich. Wenn ich gesegnet bin, ich weiß, ich freue mich, wenn Gott mich segnet, aber mir geht es genauso gut, wenn er mich nicht segnet. Ich muss es offen bekennen. Wenn genau das Gegenteil passiert, wenn alles schief läuft, du sagst ja, bitte mal, du bist ja komisch hier. Ja, mir liegt es nicht groß drauf, dass ich gesegnet bin, dass ich alle Probleme löse und dass alle Probleme sich auflösen. Das ist nicht mein Gebet. Das schaffe ich sowieso nicht, selbst wenn ich beten würde. Weißt du, ich vertraue Gott, dass er mich durch all diese Dinge durchbringt, dass er treu und wahrhaftig ist. Mir geht es um die Anerkennung Gottes und er gefiel Gott. Ich möchte Gott gefallen. Und nicht nur mich an die Probleme vorbeibeten, oh lieber Gott, hilf, dass ich das nicht erwische, dass ich da nicht passiert, dass ich da durchkomme, dass ich da mehr Hilfe bekomme, dass ich dort das und das bekomme, vergiss. Bitte, dass Gott dich durch das alles hindurchbringt. Dass du lernst, mitten hindurch zu gehen. Die Würdigung seiner Knechte, der treuen Knechte, ist wichtiger als die Segnung. Weißt du, du warst über wenigem treu, über eine Kleinigkeit. Mir sind also die Segnungen zwar wunderbar und ich bin Gott dankbar und so weiter, aber ich habe eines gemerkt, alle Segnungen sind nur flüchtig und so vergänglich. Alle Segnungen, egal was. Stell dir mal vor, ich habe eine tolle Arbeit und dann werde ich mit 65 in die Rente geschickt. Verstehst? Was habe ich von dieser tollen Arbeit? Oder ich habe Auto, das Auto nach 10 Jahren ist Rost, eine Rostlaube. Verstehst? All diese schönen Dinge, die vergehen, sind so nichtig und vergänglich. All diese Segnungen, das Geld, sind so flüchtig. Ich muss sowieso eines Tages das opfern und dalassen und nehme nichts mit. Meine Gesundheit, was nützt es? Ich bin gesund, kann springen und so weiter, kann so viel unternehmen. Oder mein Erfolg, mein Gewinn, das ist flüchtig, alles ist so flüchtig. Die Segnungen hier in dieser Welt, alle Segnungen miteinander, egal was es ist, sind nur Luftblasen. Sobald du anfasst, zerplatzt es. Denkst, das habe ich. Und was war nur eine Seifenblase? Sind wir bereit für die Berührung Gottes, für die Anerkennung Gottes? Die ersten Christen, sie waren ein Herz und eine Seele, dass sogar der Schatten des Petrus so eine Kraft hatte, so eine Ausstrahlung hatte, dass sie die Kranke heilen konnten, dass sie anderen Menschen dienen konnten. Und das, was du anderen Menschen tust, im Namen Jesu, das ist getan für die Ewigkeit. Was du selbstlos tust, wo du kein Dankeschön bekommst, keine Belohnung. Petrus wirkte im Vorbeigehen. Der wusste gar nicht, wer da jetzt geheilt wird. Er steht vorbei, der Herr segne dich, der Herr schütze dich und der Herr lasse sein Angesicht über dich strahlen. Die Heilungen auf der Straße konnten jeder sehen, konnte jeder erleben. Die waren nichtig, vergänglich. Ich weiß nicht, wie viele nachher in der Gemeinde wieder kamen und sich bekehrten, aber sie sind gesegnet, sie sind geheilt worden und Dämonen fuhren aus, steht ja in der Bibel. Weißt du, es kommt nicht drauf an, was die Leute alles sehen. Worauf es wichtig ist, was bleibt unterm Strich? Was bleibt unterm Strich? Wir sind ein lesbarer Brief, gelesen von jedermann, heißt es in der Heiligen Schrift. Lass uns den Trend der Apostel folgen, lass uns transparent sein. Ich werde nie vergessen, dass ich irgendwo in Reims in Frankreich bin und dann schaue ich diese Kirche an. Diese Kirche habe ich bewundert, das ist eine der größten Kirchen dort in der Gegend, auf einem Hochplateau gebaut. Und dann kommt eine Mutter mit einem kleinen Jungen und da sind so verschiedene Männer, Männer in den bunten Kirchenfenster und dann fragt das Kind, Mama, was für Leute sind das im Fenster? Dann sagt sie, das sind Heilige. Und das Kind ist eine ganze Weile ruhig, aber dann nach einer Weile, das höre ich, wollte wissen, was passiert für Diskussion. Das gab ein Thema sogar für meine Predigt irgendwo dann später, diese Begegnung mit diesem Jungen und dieser Mutter. Dann sagt der Junge nach einer Weile, Mama, jetzt weiß ich, was Heilige sind. Sind Leute, die durchscheinen. Heilige sind Leute, die durchscheinen. Christen sind Leute, die durchscheinen. Die man durchgucken kann, durch die man durchgucken kann und durch die man die Sonne sieht und durch die man Jesus sieht. Christen, das Heilige sind Menschen, die durchscheinen. Petrus konnte sagen, schau mich an. Und warum konnte Petrus sagen, schau mich an? Petrus hat bitterlich geweint. Seine Augen waren ausgewaschen. Verstehst du, hat bitterlich geweint. Und deshalb konnte er sagen, schau mich an, du wirst gesund werden. Ich bin auch nicht besser, ich bin auch von der Gnade Gottes abhängig. Menschen werden gesund, wenn sie uns anschauen. Nicht nur erst, wenn wir die Hände auflegen. Wir sollen so weit hinkommen, dass die Leute, wenn sie uns sehen, in uns Christus sehen. Das Wohlgefallen Gottes. Was für eine Ausstrahlung haben wir? Was guckt aus uns raus? Denkt drüber nach. Gott oder der Teufel? Einer guckt immer raus. Gott oder der Teufel? Licht oder Finsternis? Leben oder Tod? Was guckt uns aus den Augen? Denn die Bibel sagt, die Augen sind die Fenster der Seele. Was guckt aus dir raus? Liebe oder Hass? Denk drüber nach. Hat dein Leben eine Ausstrahlung? Hat dein Leben ein Charisma? So ein Fluidum, eine Ausstrahlung, dass himmlischer Flair versprüht wird? Weißt du, dass du ein lieblicher Geruch Jesu Christi bist und nicht ein Gestank. Und die Leute abstoßt und dann die Leute anziehst und sie sagt, wo kommt das her? Und fangen an zu schnüffeln. Wie ist deine Ausdruckskraft, dein Outfit? Weißt du, nicht wie ist dein Infit, sondern wie ist dein Outfit? Was kommt raus aus deinem Leben? Man sagt ja diesen Spruch, gestern wollte ich das sagen, aber ich habe vergessen, bin nicht mehr dazugekommen, sage ich es heute. Der Fisch fängt am Kopf zu faulen an und zu stinken, am Kopf. Und ich möchte das umsetzen, auch ein Christ, er fängt am Kopf zu heilen oder zu kränkeln oder krank zu werden. Alles fängt hier am Kopf an, zu faulen oder zu heilen. Beides fängt am Kopf an. Ein liebender oder Mensch, der leuchtet, den siehst du schon kilometerweit. Der strahlt, der singt, der ist glücklich, der ist freudig, der ist ausgeglichen. Die Apostel waren Menschen mit Ausdruck. Wo die hinkamen, hier spürte man, da ist jemand. Von Georg Müller heißt es, diesem Vater der Weißen aus Bristol, wenn der irgendwo hinkam, sogar wo die Leute ihn nicht kannten, der ging nur durch die Reihe und die Leute spürten, hier ist ein Heiliger, hier ist ein besonderer Mensch. Schon allein die Gegenwart dieses Menschen, der musste nichts sagen, nichts tun, nichts groß bewegen. Die Leute spürten, hier ist jemand Großes, hier ist ein Heiliger. Und die Menschen müssen anfangen zu spüren, hier ist ein Kind Gottes, ein Königskind, ein Priester Gottes. Die Apostel waren glaubhaft, die waren ja authentisch, die waren menschlich geblieben. Schau uns an, verstehst du, die waren nicht super fromm. Weißt du, die meisten denken, ein Christ muss super fromm sein. Ich bete 3-mal am Tag oder 7-mal am Tag. Nein, du musst nur das tun, was in deinem Herzen ist und Jesus ganz stinknormal ausleben. Einfach ganz normal ausleben. Jesus war provokativ. Lass dieses Wort zergehen, habe nicht die Zeit, darüber zu sprechen. Er stimmte nicht mit der Gesellschaft überein. Er schwamm gegen den Strom. Er war anders. Er ging seinen Weg unbeirrt. Jesus passte nicht in die damalige Gesellschaft. Auch die Apostel, die waren was Besonderes. Und wir Christen müssen was Besonderes sein. Gute Früchte bringen, ein guter Baum sein. In Lukas Kapitel 6, Vers 45, ein guter Baum bringt Gutes hervor aus seinem Herzen, aber ein schlechter Baum kann nur Schlechtes hervorbringen, weil er vom Grund aus böse ist. Sein Mund spricht nur aus, was in seinem Herzen drin ist, was sein Herz ausfüllt. Ich will nur eine Wahrheit sagen, was viele Christen verkennen und nicht begreifen. Ein guter Baum kann auch ein paar schlechte Früchte haben. Und hat er auch. Und es wäre kein guter Baum, wenn er nicht ein paar schlechte Früchte hätte. Denn die Würmer, die versuchen gerade die guten Früchte auch sich einzunisten und zu durchwühlen. Verstehst? Ein guter Baum kann schlechte Früchte haben. Ein guter Christ kann auch mal schlechte Untugenden haben. Das ist nicht verkehrt. Aber der sollte gute Tugenden haben, hauptsächlich. Also, liegt auf deinem Leben das Wohlgefallen Gottes? Was ist in deinem Leben drin? Was kommt raus aus deinem Leben? Drück eine Zitrone. Was bekommst du aus der Zitrone? Zitronensaft. Verstehst du? Drück eine Zitrone. Drück einen Christen. Und dann wirst du sehen, was da rauskommt. Ein Christ sollte rauskommen. Ein Christusmensch. Verstehst du? Was für Saft steckt in dir drin? Deine Reaktionen, deine Reflexionen. Wie reagierst du, wenn man dich anklagt, dich beschuldigt, dich verdammt? Weißt du, das ist, wie man das Wohlgefallen Gottes auf seinem Leben bekommt. Wenn man dich ablehnt, wenn man dich verleumdet, verrät, wie reagierst du, wenn das Leben hart wird? Was für Saft kommt da raus? Verstehst? Das Leben ist die Saftmaschine. Das ist meine Feststellung. Das ist eine Saftmaschine. Und wir werden da schön gepresst. Das Letzte wird da ausgedreht oder ausgedrückt aus der Zitrone. Das Letzte aus dem armen Christen. Du kannst viel behaupten, aber was da rausgedrückt wird, das ist wichtig. Jeder kann behaupten. Verstehst du? Jeder kann behaupten, ich bin das und das und das. So stark wie deine Ausstrahlung ist das, was rauskommt aus deinem Leben. Der Schatten des Petrus heilte die Kranken. Wir brauchen nicht Kirchengeschichte, wir brauchen Apostelgeschichte, ihr Lieben. Wir brauchen Apostelgeschichte, nicht nur Kirchengeschichte. Die haben sich nur gestritten in der Kirchengeschichte. Die Kirchengeschichte ist voll von Streit und Zank und Zwietracht. Und Ämter kaufen und was sonst auch alles ist. Von Spaltung, Leid und Elend. Und Kreuzzüge und Inquisition und Hexenverbrennung, das ist die Kirchengeschichte. Wir brauchen Apostelgeschichte, wo man nicht den anderen mehr auf den Scheiterhaufen bringt. Deswegen, was ist doch komisch. Als die Apostelgeschichte hier lesen wir, die Gemeinde hatte Autorität. durch die Apostel. Die Kraft Gottes wirkte durch die Apostel. Die Dynamik Gottes war da. Weil sie nicht Kirchengeschichte geschrieben haben, sondern Lebensgeschichte. Der Saft wurde rausgedrückt. Ganz schön. Also, die Saftmaschine ist da. Draußen, wenn du rauskommst auf die Straße. Schon in der U-Bahn. Weißt du, in der U-Bahn, in der Straßenbahn, da begegnest du den merkwürdigsten Typen. Da werde ich nie vergessen, ich fahre nicht oft U-Bahn und Straßenbahn, aber da kommt einer und verkratzt und blutet. Ich habe AIDS, ich brauche eine Spende. Verstehst du, da steht er vor dir, was machst du dann? Verstehst du, ich habe AIDS, ich brauche eine Spende. Weißt du, und da habe ich gebetet, lieber Gott, was soll ich sagen, was soll ich machen? Und nachdem ich nicht reagiert habe, ist er dann zum Nächsten gegangen. Ich habe AIDS. Und weißt du, der Geist ist immer wieder mal durch die Gegend hier. Bist du bereit für den Segen Gottes, dein Leben zu opfern? Bist du bereit, alles zu tun, um den Segen Gottes zu bekommen? Noch ganz schnell, ein paar Minuten, hilft mir, dass ich schnell fertig werde. Elisa bittet von dem Elia, gib mir die doppelte Portion deiner Kraft. 2. Könige 2, Vers 10. Gib mir die doppelte Portion deiner Kraft. Ich möchte doppelt gesegnet werden, doppelt so stark. Weißt du, der Segen Gottes hat seinen Preis. Der Segen Gottes, die Gnade Gottes, die Anerkennung Gottes, die Wertschätzung Gottes hat seinen Preis. Und dann versagt er Elia. Und er sprach, du hast Schweres erbeten, Mann. Doch wenn du mich sehen wirst, wie ich von dir genommen werde, so wird's geschehen. Wenn's nicht, so wird's nicht. Verstehst du? Pfingsten 10 Tage, das hat seinen Preis gehabt. Na, Eman musste sich 7-mal taufen, nicht 6-mal. Dann erst wurde sein Fleisch erstattet. Die Leute, Josua musste mit seiner Mannschaft 13-mal um Jericho marschieren, bis das passierte. Es hat seinen Preis. Die Segnungen Gottes, wenn du zu den 144.000 gehören willst, dann musst du etwas bezahlen. Weißt du, wirst umsonst erlöst. Umsonst wirst du gesegnet. Weißt du, umsonst wirst, empfängst du umsonst, gibst es weiter. Wir beten für die Leute, wenn Billy kommt, wir werden für die Leute beten, wir werden die Leute segnen, wir werden Gutes tun. Wir wünschen, dass die Leute ein bisschen weiterkommen mit dem Heiland, aber das ist alles umsonst. Das ist kostenlos. Aber jetzt geht's um mehr. Wenn du gesegnet worden bist, jetzt pack's. Rahab. Josua sagte, wenn du und dein Haus gerettet werden wollt, dann müsstest du zum Teufel zum Trotz das rote Salz zum Fenster raushängen an der Bauer, wenn wir kommen. Verstehst du? Die musste was tun. Jeder musste etwas tun, um den Segen Gottes zu bekommen. Werde reif. Für die Anerkennung und Belobigung Gottes. Noah musste die Arche bauen. Sind wir so weit, dass Gott in unserem Leben eingreift, uns besonders gebraucht? Bei Gott zählt nicht unsere Kultur, westlich, östlich, jüdisch oder christlich, wie auch immer. Bei Gott zählt unser Gehorsam, der Glaube, das Innere in uns, die Kultur des Heiligen Geistes. Das ist, was bei uns zählt, was Gott darauf achtet. Kann der Heilige Geist in diesem Herzen wohnen? Die Leute trugen die Kranken auf die Straße. Ich finde das toll. Sie drückten ihren Glauben aus. Weißt du, Jesus ehrt immer wieder den Glauben der Leute. Solchen Glauben habe ich nicht in Israel gefunden. Bei dieser Heilung oder jener Heilung. Wenn du etwas von Gott erwartest, musst du deinen Teil tun. Erst dann kannst du sagen, Vater, ich habe es getan, was ich konnte. Ich bin fertig, bin am Ende mit meinem Latein. Noch ganz schnell. Da wird in 3. Mose über das Speisopfer gesagt, 3. Mose 2, Vers 8 und folgende Verse. Wenn du dem Herrn ein Speisopfer bereitest und darbringen willst, dann solltest du Folgendes tun. Du sollst dem Priester bringen, dein Speisopfer, und der soll es dann auf den Altar legen. Nicht du, sondern er, der Priester, soll auf den Altar legen. Und der Priester soll das Speisopfer, das Gedenkopfer abheben und im Rauch aufgehen lassen am Altar als ein Feuer zu Herrn, also einen lieblichen Geruch zu ihm. Weißt du, du musst bringen. Und deshalb war auch beim Elia, als er dann zu der Witwe kam, bring mir zuerst diesen Kuchen, den du backst. Bring mir zuerst. Das war genau das gleiche Speisopfer. Und dann wird dein Mehl 18 Monate gesegnet. Dann hast du die Fülle. Dann hast du etwas von dem Segen Gottes. Gott wirkt mächtig, wenn du mächtig glaubst. Gott wirkt mächtig, wenn du mächtig gehorchst und mächtig handelst. Wenn du extrem gewaltig und stark dich für etwas einsetzt. Weißt du, die Leute verkauften ihre Häuser. Das war ja großartig. Sie haben alles hergegeben, damit das Reich Gottes gebaut wird. Und das brachte das Geld zu Apostelfüßen. Und sie haben sich hingegeben. Weißt du, Gott hat vor Jahren, als wir noch in der Friedrichstraße waren, eine Botschaft, eine Predigt, ein Thema mir gegeben. Das möchte ich nur die Überschrift nehmen. Je größer das Opfer, desto größer die Flamme. Je größer das Opfer, desto größer die Flamme. Aber wenn es nur ein bisschen Stroh ist, verstehst du, da musst du dich nicht wundern, dass nichts aufgeht. Von nichts kommt nichts. Je größer das Opfer, desto größer ist die Flamme. Es gibt keine Grenzen für Jesu Macht. Gewiss, er ist stark, er ist mächtig. Gott will dich segnen, Gott will dich gebrauchen. Aber wir müssen uns Gott total ausliefern und hingeben. Hier bin ich, Herr. Und ohne Wenn und Aber, wenn du dich Gott hingibst, wird Gott dich gebrauchen. Und du wirst das doppelte Maß und doppelte Portion an den Wundern und Gaben bekommen. Als der Elisa schon tot war und da wurde ein Soldat, 2. Könige 13, Vers 20, ermordet und die konnten ihn nicht schnell beerdigen, warfen da in dem Grab von Elisa und dieser Junge ist auferstanden. Verstehst du? Sogar in den Gebeinen des toten Propheten war noch Kraft drin. Wenn du den berührst. Und deshalb fang an, die Gebeine der Heiligen berühren. Und ich meine nicht, dass du jetzt irgendwo pilgerst. Nein, versuch einmal, so Herr wie Moses, wie Jesus, wie Jeremia, wie all diese großen Männer, die dir so dienen, möchte ich auch. Oder wie Petrus. Wie Petrus. Verstehst? Petrus hat Gott gedient. Er ist zerbrochen. Ein zerbrochener Mensch kann Gott dienen. Soll ich dir sagen, warum? Der Schatten von Petrus heilte. Weißt du, das Licht Gottes kam auf den Petrus zu und er war wie ein Prisma. Das Licht wurde gebrochen und die Gesundheit kam zu den Leuten, wo der Schatten hinfiel. Wie ein Prisma, das Licht bricht. So will Gott durch dich und mich wirken. Aber das eine, die Voraussetzung ist, sei bereit für Gottes Wirken, für Gottes Anerkennung. Für die Prüfung, besteh die Prüfung, lauf den Prüfungen nicht weg. Und auf unser Leben kommen so viele Prüfungen, wir werden da gepresst. Lauf nicht weg, sag danke, in dieser Prüfung bewährt ich. Und das Gebet eines Bewährten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Lass uns aufstehen und lass uns ins Gebet gehen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns stark machst in all diesen Situationen des Lebens, wo wir sind. Herr, und wir wollen nicht nur gesegnet werden. Es ist schön und wunderbar, gesegnet zu werden, aber wir wollen deine Anerkennung. Wir möchten nicht bei dieser großen Masse sein und mit dir mit den Palmen wedeln. Nein, wir wollen deine Anerkennung. Du warst treu. Du hast dein Kleid nicht besudelt. Du hast dich zu mir bekannt. Du hast für mich gelebt, Herr Jesus. Und ich möchte deine Anerkennung für mein persönliches Leben. Und ich bete für meine Geschwister, hilf, dass sie nicht nur nach Segnungen verlangen und sich sehnen, sondern dass sie nach mehr verlangen. Du hast noch viel uns zu geben. Auch wenn wir eine kleine Kraft haben, wir sollen Großes von dir erwarten in unserem Leben. Du willst dich durch uns manifestieren. Herr, du willst durch uns Probleme lösen. Unser Schatten soll Menschen heilen, wo auch immer. In unserer Nachbarschaft, in unserer Familien, in unseren Freundeskreisen, in unseren Gemeinden hin und her. Herr, werde mächtig in uns. Herr, dass unser Leben wie ein Prisma ist, dass das Licht der Ewigkeiten bricht. Halleluja. Danke, Herr Jesus, für dein Wort heute Morgen. Und ich segne alle, die dein Wort gehört haben. In Jesu Namen. Amen.